Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Hallo, ich bin die Mina Albig. Ich freue mich riesig, dass ich heute bei Martina im Podcast zu Gast sein darf und euch ein bisschen was über meine Wien-Krimis erzählen darf.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Martina und wenn ihr so wie ich viele Stunden lesend verbringt und auch neugierig auf die Menschen hinter den Büchern seid, dann seid ihr hier genau richtig. Heute darf ich euch Mina Albig vorstellen, eine Wiener Krimi-Autorin, die am Weg zu einer Lesung bei mir in Graz Station gemacht und über ihre Krimis, das Schreiben und noch viel mehr geplaudert hat. Hört rein, wenn ihr wissen wollt, woher sie ihr ganzes Polizeiwissen hat, worauf sie beim Plot achtet, warum die Liste der Menschen in den Danksagungen wächst und ob die ausgebildete Sängerin abends vielleicht in verruchten Wiener Bars auftritt. Mina verrät ihre Wünsche an die gute Autorenfee und auf was sich ihre Leserschaft schon freuen kann. Bibliothekar Mario Hladic von der Stadtbibliothek Graz hat sich wieder einen besonderen Buchtipp überlegt. Wir hören auch kurz hinein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Liebe Mina Albig, schön, dass du in Graz bist und hier Station machst und auf einen Plausch vorbeischaust. Ich freue mich sehr.
Vielen Dank für die Einladung.
Du bist ja mit deinem Wienerberg-Krimi, das ist Krimi Nummer 4 aus deiner Serie, bist du unterwegs zu einer Lesung morgen ins Weingut Posch. Die haben wirklich die besten Weine. Ich mache da jetzt ganz ungeniert Werbung.
Sehr gerne, das habe ich auch gemacht.
Und im Sommer haben sie auch super feine Lesungen im Weingarten. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Und der Wein vom Weingut Posch, der hat es ja auch in dein jüngstes Buch geschafft. Es ist also nicht alles Fiktion, was wir da lesen. Wie kommt's?
Nun, ich habe das generell recht gerne, wenn ich Fiktion mit Wahrheit ein bisschen verknüpfe. Die Realität findet dann meistens in kulinarischen Belangen statt. Ich mag das sehr gerne, regionale Spezialitäten vorzustellen. Und nachdem meine Protagonisten, insbesondere mein lieber Felix Großmann, der Bezirksinspektor, durchaus ganz gern mal ein Gläschen Wein trinkt, bin ich durch Zufall, soziale Medien sei Dank, eben auf die tollen Leseweine von Weingut Posch gestoßen. Und die Namen fand ich einfach so genial und dann durfte ich einmal einen Wein kosten, den Nathan, den Weißen, und den fand ich einfach selbst auch sehr gut. Und daraufhin habe ich nachgefragt, ob ich das in meinen Krimis verarbeiten darf. Es stirbt niemand an Wein, also keine
dann
Sorge.
Dann wäre es vielleicht was anderes gewesen.
Nein. Und so ist das entstanden.
Was zeichnen deine Krimis sonst aus? Was muss für dich rein ins Buch oder in die Handlung?
Zunächst mal ist es wahnsinnig schwierig, mich in ein Genre hineinzupacken, weil, also ich schreibe definitiv nicht Cozy Crime. Nichts gegen das Genre, aber diese, unter Anführungszeichen, Häkelkrimi, Teekrimi, das ist ein wundervolles Genre, aber das, dafür ist Mord, und es geht ja meistens um einen Mord, ist für mich persönlich einfach ein zu ernstes Thema, diese Verbindung würde ich nicht hinkriegen. Das heißt, meine Krimis zeichnen sich schon durch eine gewisse Nachdenklichkeit aus. Aber ich möchte natürlich, dass meine Leser schon auch etwas zu schmunzeln haben und dass auch meine Ermittler was zu schmunzeln haben, weil sonst könnten die ihren Job nicht ausfüllen und ausüben. Und das ist dann das, wo es bei mir eben das Augenzwinkern gibt, den Wortwitz, den Wiener Schmäh in der Situation dann einfach.
Apropos Ermittler, Ermittlerteam, du hast da ja schon ein bewährtes Team um dich. Manche bekommen ja auch so von Buch zu Buch ein bisschen mehr Raum. Hast du da auch eine Lieblingsfigur? Ist dir da wer besonders ans Herz gewachsen?
Ich mag sie alle drei sehr gerne. Also für alle, die meine Krimis noch nicht kennen, meine Hauptprotagonisten, das sind drei. Das ist der Felix Großmann, das ist eben der Bezirksinspektor, der so ein Mit-50er, seine junge Kollegin, die Jo Kettler, das ist eine Mit-30erin und Niki Witt, eine Kriminalpsychologin, auch so Mitte 30. Und es macht mir Spaß, über alle drei zu schreiben. Ich erzähle meine Krimis eben aus diesen drei Perspektiven, weil ich es einfach interessant finde, einen Fall, eine Begebenheit eben unterschiedlich zu beleuchten. Und ich hoffe, das macht es auch für meine Leser natürlich interessanter, als eben nur aus einem Blickwinkel. Und Lieblingsfigur, ich bemühe mich, allen gleich Raum zu geben.
Es ist dann, es wird aber niemand bevorzugt oder vernachlässigt.
Ich versuche es. Es ist dann trotzdem so, dass mir dann, also es kommt natürlich schon auch ein bisschen Privatleben meiner Protagonisten vor. Ich zitiere sehr gerne einen lieben Kollegen. Der Kriminalfall ist das Skelett und die Personen, die Handlung um die Personen ist dann das Fleisch dazu. An dieser Stelle liebe Grüße Norbert Ruhrhofer, den ich dieses Zitat jetzt geklaut habe. Und das stimmt einfach auch. Und es ist dann halt so, dass ich am Anfang nicht immer ganz genau weiß, was privat meinen Ermittlern passiert. Und das kann dann schon mal sein, dass einer der drei doch ein bisschen mehr Raum braucht.
Ja, also als Leserin kann ich das eigentlich nur bestätigen. Mich interessiert natürlich auch, was sich so privat tut, wie sich die Personen, die Charaktere weiterentwickeln. Und was mir an Wienerberg auch besonders gut gefallen hat, war ein bisschen dieser historische Einschub. Der Wienerberg, ja, hat ja was, nicht, über das man berichten kann.
Absolut. Da sind wir wieder jetzt bei nachdenklich. Ich darf bei meinen Covers, bei der Covergestaltung, habe ich ein Mitspracherecht. Und
hast du dir das hart erkämpft? Das
nein,
ist nicht immer üblich,
nein,
oder?
Überhaupt nicht. Bei meinem ersten Krimi Mexikoplatz hat der Verlag gemeint, warum geben wir nicht die Mexikokirche aufs Cover? Die schaut gut aus und kann man gut mit Wien identifizieren. Und das war mein Gedankengang dann, okay, dann ist das jetzt so mein Markenzeichen. Meine Krimis bekommen ein schönes Bauwerk, das man kennt, aufs Cover.
Und dann auch ein bisschen in den Titel rein.
Ganz genau, in den Titel hinein und natürlich spielt dann der Krimi dort in der Gegend. Und ich wollte, also die Spinnerin am Kreuz kennen sehr viele Wien-Pendler. Wenn man über die Triester Straße fährt, da ist sie dann auch schon. Ich war ganz überrascht bei einer Lesung in Glocknitz, wie ich das Buch dann in die Höhe gehalten habe. Das war dann damals brand new und die Hälfte im Publikum, ja, das kenne ich, da bin ich täglich vorbeigefahren. Ja, natürlich, das war da das Einzugsgebiet. Und diese Spinnerin am Kreuz, die hat einen historischen Hintergrund, das war die ehemalige Hinrichtungsstätte. Mhm. Und ich war vor vielen Jahren mal im Kriminalmuseum, im Wiener Kriminalmuseum, empfehle ich jedem Krimi-Autor, sich das mal anzusehen. Und da hat mich ein Fall besonders berührt, der Fall Theresia Kandl. Das war die erste Frau, die öffentlich gehängt worden ist, weil sie ihren Mann ins Jenseits befördert hat. Und die wurde dann eben bei der Spinnerin am Kreuz gehängt, 1809. Und ich wollte diesen Fall immer schon in einen meiner Kriminalfälle hineinverarbeiten. Also ich schreibe keine historischen Krimis, das würde ich mir nicht zutrauen. Vor allem gibt's gerade über die Theresia Kandl gibt's doch auch schon einiges. Aber ich wollte ihr halt trotzdem ein Denkmal setzen und deshalb spukt sie ein bisschen in meinem Buch herum.
Ja, das macht das Ganze, finde ich, noch ein bisschen spannend, auch von dieser Geschichte zu erfahren. Bist du dort dann selbst mal spazieren gegangen auch und hast dir gedacht, guter Platz für eine Leiche?
Ich kenne die Gegend ganz gut und also direkt die Triester Straße, die Spinnerin am Kreuz, das eignet sich nicht wirklich, aber eben gleich daneben ist der große Wasserspielplatz und der Wasserturm Favoriten und das dachte ich mir, ist eigentlich ideal für einen Schauplatz.
Wie war das eigentlich? Hast du dir mit deinem ersten Krimi, Mexiko-Platz heißt er, hast du dir da einen Traum erfüllt? War das so ein Lebensziel von dir? Ich schreibe ein Buch, ich schreibe einen Krimi. War das überhaupt dein erstes Buch?
Das erste veröffentlichte.
Das erste veröffentlichte.
Das schon, ja. Ich erzähle seit der Volksschule eigentlich gerne Geschichten. Mir ist irgendwie eingefallen, wie wir gelernt haben, wie man einen Aufsatz schreibt, mussten wir als allererste Übung einen Mini-Aufsatz, das waren so 10 Zeilen, abschreiben, wo die Lehrerin uns damals eben gesagt hat, also Einleitung und so weiter und so schreibt man einen Aufsatz. Und wir sollten den abschreiben, aber wir durften auch, wer wollte, einen eigenen Aufsatz schreiben. Und so schrieb ich meinen ersten Aufsatz über den Zitronenfalter.
Oh, wurde er dann auch vorgelesen?
Er wurde vorgelesen, ja. Das hat die Frau Lehrerin hat das ganz toll gefunden, dass doch einige Kinder das eben in die Tat umgesetzt haben. Und ich habe mich an die Vorgaben gehalten, also was im ersten Satz, im zweiten Satz und so weiter. Das habe ich dann gemacht. Und also Geschichten erzählen, das beschäftigt mich mein Leben lang. Roman zu schreiben, das kam wesentlich später. Ich hatte in der Oberstufe eine Freundin, die meiner Meinung nach wirklich gut schreiben konnte und habe mir damals immer gedacht, boah, so möchte ich schreiben können, ohne jetzt selbst irgendwie, ich habe in Deutsch einen Einser gehabt, ich habe mich schon ausdrücken können, aber irgendwie, das war schon eine andere Dimension. Und eine andere Freundin wesentlich später hat mir erzählt, dass sie am Projekt NaNoWriMo teilnimmt.
Aha.
National Novel Writing Month. Dieses Projekt gibt es leider nicht mehr. Das war innerhalb eines Monats, nämlich November, einen Roman von 50.000 Worten zu schreiben. Das sieht niemand anders aus, außer man selbst.
Mhm.
Und sie hat mir glühend erzählt, dass sie da teilnimmt und irgendwie haben wir gedacht, boah, das möchte ich auch einmal probieren. Das habe ich auch probiert. Ich habe auch die 50.000 Worte geschafft.
Schön.
Und keine Sorge, dieses Buch wird nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Ich habe dann nämlich, irgendwann einmal habe ich es mir dann angeschaut und durchgelesen und geschaut, ob man da in irgendeiner Form was draus machen könnte und habe festgestellt, also inhaltlich nein. Und
jetzt an den Zitronenfalter kommt's nicht.
Nein. Nein. Ich habe dann einfach festgestellt, also stilistisch, es ist einiges gut, aber einiges ist auch nicht gut und so gar nicht gut. Und ich hätte aber nicht sagen können, warum dieser eine Satz jetzt super ist und der andere, ja, Schrott. Und ich habe daraufhin eine Ausbildung gemacht, die Cornelia Goethe Akademie. Das ist ein einjähriges Fernstudium. Und da habe ich dann eben gelernt zu schreiben. Also das ist literarisches Schreiben, wo man jedes Genre einfach mal so durchgehen muss. Man muss tatsächlich auch Gedichte schreiben. Nein, auch diese erblicken nicht das Licht der Öffentlichkeit. Aber man lernt unheimlich viel durch Gedichte schreiben. Ich bin ein musikalischer Mensch. Musik bedeutet mir sehr, sehr viel. Und Satzrhythmus, Satzmelodien, das ist mir an und für sich sehr wichtig. Und durch Gedichte lernt man ganz anders auf eine Satzmelodie zu achten. Aber wir haben dann eben auch gelernt, wie entwickelt man einen Roman, wie entwickelt man Protagonisten. Ja, und ab dem Zeitpunkt, das war so ungefähr 2014, und da war dann schon irgendwie der Traum geboren, tatsächlich einmal einen Roman zu schreiben.
Wie weit steht denn jetzt die Handlung, wenn du mit der ersten Seite eines Buchs startest? Oder startest du überhaupt mit Seite 1 beim Schreiben?
Ja, beim Schreiben starte ich mit Seite 1, beim Entwickeln starte ich mit Seite 330 oder was auch immer die letzte ist. Also ich konstruiere meinen Fall relativ akribisch. Also ich weiß als erstes, wer kommt ums Leben, warum, wer war der Täter, wie kommen die Ermittler drauf, und von dem handle ich mich dann an den Anfang. Also wo kann ich meine armen, armen Leser in die Irre führen. Muss ja sein, weil wer will das Buch aufschlagen und auf Seite 3 schon wissen, wer es war.
Das ist ja kein Columbo.
Das ist ja kein Columbo. Ich hätte einen Krimi mir schwer überlegt, als Columbo zu schreiben.
Ja.
Hab's mir nur noch nicht zugetraut.
Naja, vielleicht wird's noch.
Ja.
Ob benutzt du da Hilfsmittel bei der Planung, wie Flipchart oder hängen überall Notizzettel, große
ja,
Zeichnungen?
Alles. Also einerseits, ich fange an mit einem Notizzettel, wo ich dann einfach mal so einen Grundriss unter Anführungszeichen mache. Und je tiefer ich dann ins Konstruieren gehe, dann wird es tatsächlich ein großes Board. Und ich arbeite mit einem Schreibprogramm mit Papyrus und da gibt's auch Notizzettel und so weiter und Denkbrett. Und also das brauche ich alles, um die Handlung zu visualisieren und um tatsächlich, also ich mache mir dann auch wirklich eine Tabelle mit den einzelnen Handlungssträngen, weil es nichts Schlimmeres gibt, als wenn ein Strang dann im Leeren endet und nicht aufgelöst wird. Das finde ich beim Lesen ganz, ganz schlimm und das hoffe ich, also bis jetzt ist es mir nicht passiert. Das sind aber auch die Hilfsmittel, nachdem, also gerade der Wienerberg ist relativ komplex. Da alle Fäden dann wieder zusammenzuführen, das würde ich jetzt nur im Kopf nicht mehr schaffen.
Ja, verständlich. Mit den ganzen Perspektiven, mit den Wechseln
und speziell, also wenn man dann den Uralt-Kriminalfall dann schon auch noch reinfließen lässt und es geht um einen Cold Case, so viel darf ich verraten. Also ein junges Mädchen, eine 8-jährige Volksschülerin findet einen Knochen. Und also wenn man das schon hört, dann weiß man, okay, das ist kein aktueller
Keine frische
Mordfall.
Leiche. Wann bist du dann schreibaktiv? In der Früh, am Abend, am Wochenende? Wie geht sich das aus neben einem Brotjob, den du ja auch noch hast?
Glücklicherweise kann ich unter Anführungszeichen immer schreiben. Weil Schreiben, Buchschreiben heißt ja nicht nur wirklich da sitzen und in die Tasten klopfen, sondern es gibt ja so viele anderen Arbeiten auch, recherchieren, lektorieren und so weiter, überarbeiten. Und wenn ich jetzt wirklich mich in der Früh mal hinsetze, also in der Früh habe ich normalerweise so eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, um ein bisschen weiterzumachen. Diesen Tagesrhythmus habe ich mir einfach jetzt so angewöhnt, weil in der Früh natürlich die Hirnzellen sehr frisch sind. Und wenn ich dann aber in der Früh oder dann eben auch am Abend, wenn ich heimkomme, merke, okay, da wird jetzt keine vernünftige neue Szene draus, dann fange ich mir eventuell eine alte Szene her und lese die noch einmal durch und klopfe sie ab, ob die so stehen bleiben kann, etc. etc. Insofern, Schreiben geht immer.
Schreiben geht immer. Hast du manchmal auch noch 2 Seiten genug oder nach 2 Stunden oder wenn es läuft, kann es auch länger dauern?
Also bestimmte Arbeiten nehme ich mir dann wirklich fürs Wochenende oder wenn ich weiß, ich habe jetzt einmal den ganzen Nachmittag Zeit vor, weil dann merke ich einfach, okay, wenn's heute doch nur 2 Seiten sind, dann sind's nur 2 Seiten, ist auch in Ordnung. Aber also es wäre wirklich fatal, wenn ich dann so richtig in einem Fluss drin bin und dann muss ich aufhören. Wenn ich jetzt tatsächlich bevor ich ins Büro gehe, noch etwas anreiße, dann überlege ich mir eine.
Das ist ja gefährlich. Du musst die krank schreiben lassen.
Na,
zum Schreiben. Kann nicht kommen, sorry.
Also, es würde durchaus wirklich gehen, wenn ich schreibe, Entschuldigung, ich komme eine Stunde später.
Ja.
Meine Chefin weiß, welcher Passion ich nachgehe und die würde das ohne weiteres gestatten, dass ich auch mal eine Stunde später komme. Möchte ich aber nicht. Also, das kann ich dann schon so timern. Das funktioniert, dass ich mir dann eben vornehme, diese eine Szene, diese eine Stelle, das möchte ich jetzt einfach in die Tasten klopfen. Und dann mache ich auch wirklich diese eine Szene. Und wenn dann plötzlich wirklich die großen Gedankengänge kommen, wenn da irgendetwas Neues kommt, dann schreibe ich mir das schnell auf.
Du hast gesagt, Schreiben geht immer. Brauchst du aber manchmal auch Urlaub vom Schreiben? Nimmst du dir eine Schreibauszeit?
Ja,
Im Urlaub zum Beispiel?
Ja, also im Urlaub lasse ich es drauf ankommen. Wenn ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt, dann tue ich. Und wenn ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt nicht, dann tue ich nicht. Also jetzt diese 3 Tage Steiermark habe ich meinen Computer bewusst nicht mitgenommen, weil ich mich da eben auf die Lesung fokussiere und nicht auf das neue Buch. Ja, und deshalb bleibt der Computer auch zu Hause. Der Notizblock ist immer dabei. Also wenn wir der Geniestreich kommt, dann habe ich was mit, wo ich das festhalten kann, weil nein, man merkt es sich nicht.
Hast du ein Buch mit zum Lesen auch? Kommst du zum Lesen? Viele meiner Gäste erzählen ja, sie lesen hauptsächlich die eigenen Bücher, weil sie es halt auch überarbeiten müssen, bis
ja,
es
genau.
dann erscheint. Wie geht's dir damit?
Ich lese die eigenen Bücher, um sie zu überarbeiten, danach nicht mehr, doch um die Lesung vorzubereiten. Aber ich lese prinzipiell sehr gerne, aber wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen fehlt mir leider wirklich die Zeit.
Vielleicht kann dich ja der Buchtipp von der Stadtbibliothek Graz begeistern, den hören wir uns jetzt mal kurz an.
Neue Podcast-Folge, neuer Buchtipp, alter Bibliothekar. Nicht alter Bibliothekar, aber wir hatten schon einige Buchtipps von dir. Ich bin gespannt, was du diesmal vorstellen wirst.
Ich habe diesmal was Neues mitgebracht, und zwar von Edgar Kerret. Ist vielleicht im deutschsprachigen Raum noch ein bisschen ein Geheimtipp. Aber tatsächlich ist Edgar Kerret zusammen mit Amos Oz der meist übersetzte Autor Israels, zeitgenössischer Autor. Er ist ein künstlerisches Multitalent, wenn man so will. Also er schreibt Drehbücher, macht Comiczeichnungen und er ist vor allem bekannt für seine Kurzgeschichten, von denen Daniel Kehlmann gesagt hat, er schreibt eine ganz eigene Form von Kurzgeschichte, nämlich die Edgar Kerret Kurzgeschichte. Und die Edgar Kerret Kurzgeschichte hat oft einen dunklen Kern und ist aber in einem sehr, sehr witzigen, absurden, skurrilen Ton gehalten. Und da ich ja gerne was vortrage, habe ich mir gedacht, ich lese vielleicht die kürzeste Geschichte aus diesem Text vor.
Es ist ein sehr auffälliges Cover. Vielleicht magst du das auch noch beschreiben. Und ich glaube, wir haben es noch gar nicht den Titel genannt.
Stimmt, ja. Das Buch heißt Starke Meinung zu brennenden Themen. Hat ein wunderbares Cover. Das müssen jetzt die Zuhörerinnen einfach mal abnehmen. Aber es ist ein schön gezeichnetes Eichhörnchen, das an einer AAA-Batterie, glaube ich, ein bisschen kostet, probiert. Sagen wir mal so.
Und du startest gleich mit einer kurzen Geschichte daraus.
Die Geschichte heißt Und wer weiß besser als wir? Der Mann, der mir im Café gegenüber saß, war Amerikaner. Und er erzählte mir, dass er 3 Bücher geschrieben hatte, von denen eines einen sehr bedeutenden internationalen Preis gewonnen hatte, von dem ich noch nie etwas gehört hatte. Er redete, als ob er zu viele Dinge zu sagen hätte und alle bewältigen müsste. Und jeder zweite Satz von ihm begann mit Und wäre es besser als wir? Das gab mir das Gefühl, als wären wir ein Wesen, siamesische Zwillinge, die zwar unabhängig voneinander mit den jeweils eigenen Armen winken konnten, aber ein einziges großes, schmerzendes Herz gemeinsam hatten, das wie ein riesiges Metronom schlug, das nur er und ich hören konnten. Der amerikanische Schriftsteller hatte kreatives Schreiben studiert, er hatte eine Familie gegründet, ein Kind in einem grauenvollen Verkehrsunfall verloren, sich scheiden lassen, war zum Judentum übergetreten und wieder ausgetreten und hatte sich einer weltweiten gesellschaftlichen Bewegung angeschlossen, die für Minimalismus stand. Er erzählte mir stolz, dass sich nur 2 Paar Unterhosen und 1 Schreibstift in seinem Besitz befänden. Ich sagte ihm, dass ich mit dem Computer schreiben würde, und er schüttelte kummervoll den Kopf. Das versetzt dich in eine Position von Schwäche, wandte er. Ein Computer bedeutet Strom, technischer Support, Software-Updates und noch alle möglichen Dinge, die zwischen dir und deinem Werk stehen können. Ich nickte. Vielleicht war es wirklich besser, mit einem Stift zu schreiben. Wenn die Frage nicht so persönlich ist, fuhr er mit sanfter Stimme fort, wie viel Paar Unterhosen hast du im Schrank? Ich gab zur Antwort, dass ich mich nicht erinnerte. Ich wusste, dass ich mindestens 20 hatte, aber ich hatte Angst, damit herauszurücken. Schau, was für ein Sonnenuntergang, sagte der amerikanische Schriftsteller und deutete über meine rechte Schulter. Der Höflichkeit halber drehte ich mich um. Die Sonne begann gerade im Meer zu versinken. Ich und du, wir beide sind Glückskinder, sagte er. Denk mal daran, während der Durchschnittsmensch die Schönheit des Sonnenuntergangs nur für einen kurzen Moment erlebt, können wir, du und ich, uns mit Hilfe des Schreibens diese Schönheit für immer bewahren. Es war wirklich ein wunderschöner Sonnenuntergang, aber mein Nacken begann zu schmerzen. Ich werde über diesen Sonnenuntergang schreiben, erklärte der amerikanische Schriftsteller in einem resoluten Ton, der fast wie eine Drohung klang. Ich auch, sagte ich. Ich auch. Schon da wusste ich, dass meine nächste Geschichte von jemandem handeln würde, der einen steifen Nacken bekommt.
Vielen Dank. Eine schöne Geschichte, ein bisschen traurig. Was gefällt dir an seinem Schreibstil, an seinen Geschichten?
Er ist auch bei diesem Band hat sehr heutige Themen, also er ist sehr aktuell. Also er hat das Leben nach dem Lockdown hat er zum Thema. Er geht in diesem Band fast ein bisschen in eine Science-Fiction-Richtung. Also eine Geschichte handelt davon, wie die zwei letzten Überlebenden auf der Erde als Touristenführer für Aliens arbeiten. Also es ist schon sehr, sehr skurril. Und ein Fun-Fact habe ich auch noch zu dem Autor. Es gibt das sogenannte in Warschau stehende Edgar-Carret-Haus, das als das schmalste Haus der Welt im Guinness-Buch, glaube ich, sogar ist. An seiner breitesten Stelle 122 Zentimeter breit.
Okay, sehr interessant. Gut zu wissen. Also dann wissen wir das jetzt auch. Starke Meinung zu brennenden Themen, Edgar Keret. Vielen Dank, Mario Hladic.
Sehr gerne.
Zurück zu dir, Mina. Du hast schon erwähnt auch, du bist ein sehr musischer Mensch. Du hast klassischen Gesang studiert, habe ich nachgelesen.
Ja.
Brauchst du die Musik auch zum Schreiben?
Das ist auch wieder sehr unterschiedlich. Also wenn ich wirklich Neues schreibe, dann ist es still. Sonst zum Überarbeiten ist es ganz okay, aber beim Neuschreiben, da mache ich auch tatsächlich die Türen zu, da höre ich keine Musik.
Schon Fokus auf die Geschichte.
Ja, genau.
Mhm. Und welche Musik hörst du sonst?
Von klassischer Musik über Rockmusik, über so Popmusik. Ich bin ein Kind der 80er Jahre. manchmal so ein bisschen portugiesischen Fado.
Ein bunter Mix.
Ja.
Und singst du dann auch noch? Also wenn man klassischen Gesang studiert, singt man wahrscheinlich nicht nur unter der Dusche, oder?
Ich sing eigentlich nicht einmal mehr unter der Dusche. Ich sing leider ganz, ganz selten, weil die menschliche Stimme einfach, die Stimmbänder sind Muskeln und das ist wie beim Sport. Es ist halt so. Also natürlich ein Läufer, der 5 Jahre nicht gelaufen ist, kann sich laufend bewegen, wird aber keinen Wettlauf starten können. Und genauso ist es leider mit dem klassischen Gesang. Also natürlich kann ich einen richtigen Ton treffen, aber eine Arie wie früher zu singen, da müsste ich wieder ein bisschen trainieren.
Jetzt erübrigt sich meine nächste Frage, ob man nämlich Mina Albig abends oder in der Nacht in einer verruchten Wiener Bar antrifft, wo sie am Piano sitzt und singt.
Ja, wäre cool.
Schon, oder?
So lang verrucht und nicht verraucht, aber das gibt's ja nicht mehr.
Ja, ich glaube von mir, ich bin überzeugt, ich singe wie eine Göttin.
Ja, schön.
Das war das letzte Mal so lustig, wir haben ein Musical angeschaut, wir haben Cats angeschaut und ja. Da kommt man dann so gehypt raus von den Liedern und hört die dann auch beim Heimfahren im Auto und singt laut mit und denkt sich, ja, das klingt richtig
ganz
gut.
Genau.
Aber
wir sollten ein
Cats
Duett starten.
Die große Täuschung. Also ich bin derart unmusikalisch und kann auch, würde glaube ich nicht einen Ton treffen. Aber egal, Spaß macht es dann trotzdem.
Irgendeinen bestimmt.
Ja, einen falschen, ganz sicher.
Alles eine Frage der Perspektive.
Ja. Nochmal zurück zum Schreiben und zur Recherche von ja, Polizei und Ermittlungsarbeit in deinen Krimis. Hast du da gute Connections zur Polizei? Nutzt du mehr das Internet oder fragst du eben lieber persönlich nach?
Am liebsten frage ich persönlich nach, weil es tatsächlich so ist, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen sehr, sehr gerne über ihren Beruf sprechen.
Geben die dann wirklich alles preis?
Na, alles nicht. Also ich habe bei der Polizei tatsächlich an sehr, sehr hoher Stelle eine Beratung, tatsächlich den Leiter vom BKA, nein, Entschuldigung, LKA, bleiben wir beim am Teppich, LKA, Zentrum Außenstelle Ost, wo mein Felix ermittelt.
Die freuen sich über den neuen Kollegen.
Die freuen sich über den neuen Kollegen, ja, ja. Und also das ist schon sehr, sehr spannend und dort sagt man natürlich schon immer dazu, also sie können nicht alle Geheimnisse preisgeben, das ist klar. Mhm. Aber ich habe schon sehr, sehr gute Tipps von dort bekommen. Vor allem, ich bin beim Verein Kripo Österreich dabei und dort gibt es tolle Fortbildungsvorträge.
Aha, kann da jeder beitreten?
Es kann jeder eintreten, ja. Also als außerordentliches Mitglied. Mhm. Und bei den Veranstaltungen, da wird, also man bekommt Zusendungen, welche Veranstaltungen es gibt. Und manche Veranstaltungen sind generell für die Öffentlichkeit und manche Veranstaltungen sind nur für Justiz und Exekutive. Da ist es aber schon so, dass ich dann mal anrufen darf, ob ich zuhören darf. Und ich durfte bis jetzt immer zuhören. Und das ist, am Anfang habe ich mich wirklich noch so ins letzte Winkel gesetzt und habe halt still
mit dem Notizblock.
Genau. Und habe nicht gesagt, wer ich da bin. Und irgendwann einmal wird man dann halt gefragt, aha, und wo in welchem Hieb arbeitest denn du? Ja. Und dann habe ich halt Farbe
gestanden.
Ja, ich habe gestanden, genau. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass mich einige dort schon kennen und ich durfte dann einige gestandenen Kiewerer auch schon befragen und ja.
Ist es ein Beruf, der dich reizen würde?
Ich habe große Bewunderung, aber nein. Also ich habe für Menschen, die diesen Beruf ausüben können, habe ich eine immense Bewunderung, aber ich könnte es nicht. Ich wäre viel zu weichherzig.
Mm-hmm. Wiener Berg ist Krimi Nummer 4 aus der Reihe, habe ich glaube ich schon erwähnt. Hast du da mittlerweile auch eine gewisse Routine beim Schreiben entwickelt? Was fällt dir leichter?
Die Routine besteht aus Veränderung. Nein, von Mal zu Mal weiß man einfach, okay, was funktioniert nicht. Mir ist beim zweiten Krimi passiert, dass ich den Fall konstruiert und auch so Nebenschauplätze konstruiert habe und dann fröhlich vor mich hingeschrieben habe und dann relativ am Ende mir so eine Übersicht gemacht habe, in welchem Kapitel kommt sehr viel Neues zum Fall vor, wo ist sehr viel Privates und dann bin ich einfach drauf gekommen, hoppla, also meine Kapitel sind in Tage gegliedert und an dem einen Tag findet sehr viel Spannendes zum Fall statt und der andere Tag ist eigentlich fast nur Privates. Das geht nicht. Das liest sich nicht gut, finde ich. Ich mag gerne eine ausgewogene Mischung. Und dann habe ich einfach begonnen, Szenen zu verschieben, wo es halt geht. Ja, aber das heißt natürlich, dass eine Szene an einem anderen Tag stattfindet. Und dann beginnt die große Nacharbeit. Moment, wenn das erst am nächsten Tag stattfindet, da ist der Wissensstand ein anderer. Und ich habe dann Blut und Wasser geschwitzt, weil ich habe den Krimi dann schon abgegeben und dann kam er aus dem Lektorat und nicht einmal der Lektorin ist es aufgefallen, aber mir, weil ich halt meinen Fall kenne, dass es tatsächlich eine Sache gegeben hat, die einfach völlig unlogisch war. Woher weiß, in dem Fall war es die Niki, woher weiß die das? Die ist ja keine Hellseherin. Und das sind genau diese
Intuition.
Ja, ganz genau. Das ist genau das, wo ich dann, wenn ich selbst Krimi schaue, ich schaue leidenschaftlich gern Krimi, aber je nachdem, wie groß der Schnitzer ist, schallend lache oder schimpfe wie ein Rohrspatz. Deshalb war das ein absolutes No-Go. Und ich bin drauf gekommen und ich habe es ausbügeln können, aber deshalb weiß ich, also diesen Schritt, einfach so eine Stimmungsübersicht der Szenen und auch jetzt so inhaltlich, also ist es mehr privat oder ist es mehr fallbezogen, das führe ich jetzt von Anfang an. Damit mir das nicht mehr passiert, eben diese Ballung, dass ich da großartig, man muss manchmal trotzdem herumschieben, weil man dann einfach draufkommt, wow, das wäre eigentlich viel spannender, wenn die zuerst auf das und dann auf A und dann auf B draufkommen. Geht sich immer alles aus, wenn ein Fall gut konstruiert ist und wenn man weiß, welcher Ermittlungsstand bedingt welche Erkenntnis. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man umbauen muss und diese großen Umbauten möchte ich mir ersparen.
Ja, du hast gesagt, du schaust doch sehr gerne Krimis. Welche Krimis magst du? Serien oder bist du so ein eine Sonntagstatort-Seherin?
Ja, ich mag drei Tatorte besonders und alle drei Teams wird es über kurz oder lang in dieser Form nicht mehr geben. Das sind die Wiener, die hören auf, die Münchner hören auf und Münster, Börne hängt auch sein Mäntelchen an den Haken. Mal schauen, wie es da weitergehen
wird. Mal schauen, was nachkommt.
Also die drei mag ich gern. Ich mag sehr, sehr gern den Kommissar Dupin. Ich mag alles, wo Psychologie so ein bisschen eine Rolle spielt. Aber ich mag zum Entspannen auch Barnaby.
Ah, oh, das habe ich zeitlang sehr viel geschaut sogar, ja. Barnaby. Allein wegen England. Das ist
ganz
ja, oder?
Genau, also, ganz deshalb, genau.
Das Schreiben eines Buches ist ja dann doch eher eine einsame Arbeit jetzt, aber nicht im negativen Sinn, aber die Arbeit, die Schreibarbeit, die bleibt dann an dir hängen. Das erledigt keiner für dich. Trotzdem stehen ja in den Danksagungen meist sehr viele Menschen. Da sind sehr viele Personen aufgelistet. Wer sind denn so deine Menschen, die du um dich herum vielleicht brauchst, um so ein Buch zu schreiben, damit so ein Projekt zu einem Ende kommt? Wer ist dir da wichtig?
Also mal vorausgeschickt, ich bin im Sternzeichen Zwilling.
Ich auch.
Ah, na schau. Na schau.
Bist du ein Junikind?
Ja.
Dann ist es der zweite.
Siebter. Aber ich bin auch ein sehr sozialer Mensch. Und insofern, also das soziale Umfeld ist wahnsinnig wichtig für mich. Also da ist zum einen mein lieber Mann, meine Familie, meine Freundinnen, ohne die gar nichts ginge. Ich beschreibe sie immer als das liederliche Kleeblatt. Wir sind vier Freundinnen mit Partnern, die einfach viel gemeinsam unternehmen und auf deren Meinung ich auch sehr viel Wert lege. Nein, sie sind nicht meine Beta-Leserinnen. Das würde ich ihnen nicht umhängen wollen. Das eine gute Freundschaft muss viel aushalten, aber diese Verantwortung, einer Freundin zu sagen, du, das war jetzt Schrott, das möchte ich ihnen nicht umhängen. Aber zum einen das Kleeblatt. Ich habe auch sonst einen so irgendwo zwischen Bekannten- und Freundeskreis. Viele sind mehr so in Richtung Freunde, einige sind in Richtung gute Bekannte. Und das ist mir schon sehr wichtig, einfach weil das Schreiben selbst passiert zwar im stillen Kämmerlein, aber die Inspirationen kommen natürlich durch Alltagsbegegnungen. Also jetzt nicht mit meinen Freundinnen.
Ich kriege jetzt alle große Ohren.
Nein, also es muss niemand Angst haben, mit mir befreundet zu sein und sich im Krimi wiederzufinden. Das ganz sicher nicht. Aber natürlich so die Alltagsbegegnungen, das kann schon passieren, dass das, und insofern sozialer Mensch, ich bewege mich gerne in der Umwelt. Ja.
Ich lese die Danksagungen am Ende, also meistens sogar am Anfang eines Buches. Oft lese ich die wirklich zuerst.
Ich auch.
Ja, ich finde die meist, also sind wirklich teilweise sehr unterhaltsam. Am liebsten habe ich die von Colin Hadlen und von der Martina Parker.
Ja, ja.
Und, aber ja, ich finde, es sagt auch viel aus über den Autor oder die Autorin.
Ja.
Kann man gleich ein bisschen. Kriegt man gleich ein bisschen einen persönlichen Einblick.
Die Danksagung sind natürlich auch die vielen, vielen Menschen, die einen beraten. Und das ist da gibt es einfach wirklich sehr, sehr viele. Weil, wie gesagt, also natürlich bemühe ich auch das Internet. Weil, um eine Person zu einem Thema zu befragen, ist es immer gut, sich einmal so sein Basiswissen anzueignen. Aber so tiefgreifendes, das erfahre ich dann gerne von einem Menschen.
Ja.
Deshalb wächst die Liste auch.
Und schreibst du diese letzten Worte dann auch wirklich am Ende des Buches? Ist das ein Abschluss? Wie begehst du den Abschluss eines Buches? Tippst du überhaupt Ende? Feierst du dann?
Ich schreibe Ende dann drunter, bevor ich es abgebe. Irgendwann einmal erzähle ich die Geschichte fertig. Da steht noch nicht Ende drunter, weil ich weiß, ich muss das, also ich sage dann immer so nach dem siebten Mal redigieren, höre ich auf zu zählen, weil es dann ja auch nicht mehr ganze Durchgänge sind, sondern man fasst sich dann einzelne Szenen raus. Aber wenn ich dann das Gefühl habe, okay, und jetzt ist es soweit, jetzt entlasse ich mein Kind in die Freiheit, dann ziehe ich ihm die Schuhe an, indem ich Ende drunter schreibe.
Und ist es dann schon ein Gefühl der Erleichterung?
Ja, durchaus. Durchaus, also irgendwo mal einen Haken drunter zu setzen. Mein Buch ist nie fertig, es ist so wie ein Gemälde nie fertig ist und trotzdem muss man irgendwann einmal sagen, zu meinem jetzigen Stand ist die Geschichte jetzt erzählt. In 5 Jahren würde ich sie vielleicht anders erzählen, aber jetzt erzähle ich sie so. Jetzt bin ich einverstanden damit, wie ich sie erzähle. Und ja, das ist dann schon eine Erleichterung.
Schön. Jetzt wird es ein bisschen persönlicher, noch persönlicher als bisher. Welches Motto würde denn auf dich zutreffen? Entweder bleib offen für Neues oder mit jeder Tür, die sich schließt, öffnet sich irgendwo eine neue. Oder ganz banal, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Was passt zu uns Zwillingen?
Prinzipiell alle drei, situativ unterschiedlich.
Ich selber tendiere zu 1 und zu 2. Tut mir das selber schwer.
Ja, also prinzipiell bin ich schon ein Mensch mit, wo ein Wille, da ein Weg, aber es geht, Wege sind ja nicht immer nur von mir abhängig. Also,
da kommen dann die Türen ins Spiel?
Ja, ganz genau. Ganz genau. Also der Weg ist da, die Tür ist zu, dann muss ich eine neue Tür finden, ganz genau.
Ja, genau. Und wenn die offen ist, sind wir auch offen für Neues.
Ja, so ist also. Es.
Gut, dass sich das so aufschlüsselt, hätte genau. Ich mir jetzt nicht gedacht.
Geschichtenerzähler.
Was bringt dich zum Lachen?
Oh, viel. Sicher nicht das Ungeschick anderer Menschen. Ich habe als Kind schon die Clowns furchtbar gefunden, die ihren Schabernack treiben und alle lachen drüber. Aber ach, mich bringt viel zu lachen. Das hat die Niki von mir mitbekommen. Also die bezeichne ich als Lachwurzen. Und das war ich in der Schule einfach wirklich. Okay, das Leben schreitet voran. Uns allen begegnen Geschichten, die nicht ganz so lustig sind. Und trotzdem, also den Humor nicht zu verlieren, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich lache zwar sicher nicht mehr so oft wie als Kind, aber ich kann vor allem sehr gut über mich selbst lachen.
Gegenfrage, was bringt dich auf die Palme?
Unehrlichkeit. Wenn Menschen einfach unehrlich, auch im Sinne von so gemein zueinander sind. Ich denke mal, wir leben in so einer schönen Welt und wenn wir alle irgendwie friedlicher umgehen, oh ja, jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Und okay. wer dem zuwiderhandelt, das auf die Palme bringen, es macht mich unrund.
Was ist dein erster Gedanke, wenn du in der Nacht plötzlich aufwachst? So wie, was war das jetzt? Oder war das ein Geräusch? Oder irgendwas in diese Richtung. Oder ich muss aufs Klo.
Das kommt darauf, warum ich aufwache.
Ich habe eine Idee für ein Buch.
Ist auch schon einmal passiert, deshalb immer Notizblock. Weil ich weiß, nein, man merkt sich nicht. Erster Gedanke. Wahrscheinlich, was haben denn die Katzen jetzt schon wieder angestellt?
Was hast du immer mit, wenn du verreist?
Den Notizblock mit dem Stift. Ich habe eigentlich immer meinen Teddybären mit.
Oh.
Der ist heute nicht mit.
Oh no.
Na gut.
Nächste Frage. Aber wo ist deine letzte Reise hingegangen?
Meine letzte Reise ging nach Malta.
Nach Malta. War ich noch nie.
Ah, unbedingt.
Eine Reise wert?
Ja. Also Malta ist eigen. Wahrscheinlich Wien ist anders, Malta auch. Deshalb mag ich Malta so gern. Ich war vor vielen, vielen, das ist wirklich so 35 Jahre her, war ich über den Zeitraum verteilt, längere Zeit auf Malta und habe diese Insel in ihrer Sprödheit lieben gelernt. Weil so spröde die Insel teilweise ist, so liebenswert sind die Bewohner. Und die finden immer, ja, wo ein Wille, da ein Weg. Die finden immer einen Weg. Das ist unglaublich. Und da hat es mich jetzt wieder hingezogen.
Schön. Und nach so langer Zeit, ist das nicht irgendwie anders?
Ja.
Oder?
Also, das war schon.
Also oft so die Gefahr, es ist dann nicht mehr so, wie man es damals empfunden hat.
Ganz genau. Weil aus dem Gebiet, wo ich damals gewohnt habe, da stehen mittlerweile jede Menge Hochhäuser, weil der Tourismus auf Malta sehr, sehr angekurbelt ist. Mittlerweile halten dort Mittelmeerkreuzfahrtschiffe. Das heißt, der Touristenansturm ist riesig. Ich habe 2 Tage gebraucht, bis ich wieder in meinem Malta war. Aber mein Malta ist schon noch da.
Eine gute Fee stellt dir 3 Wünsche als Autorin frei. Was würdest du dir wünschen? Wirklich rein aus deiner Sicht als Autorin.
Bitte lass mir nie die Ideen ausgehen. Bitte mach, dass ich meine Ideen in einer Form umsetzen kann, dass sie meinem stilistischen Anspruch genügen. bitte lass mir nie die Leserschaft ausgehen, die meine Bücher interessieren.
Ich würde es dir sofort erfüllen. Oh. Meinen Wunsch kannst du jetzt sicher erfüllen, nämlich lies doch bitte ein bisschen was aus Wienerberg vor.
Aber gerne doch.
Dann würde ich mich sehr freuen. Ja. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer sicher auch.
Das mache ich sehr gerne.
Wo wirst du da einsteigen?
Ich steige einfach beim Beginn ein. Ich habe erzählt, dass ich meine Krimis aus drei Perspektiven erzähle. Seit Tod am Nussdorfer Wehr kommt eine vierte Perspektive dazu. Beim Nussdorfer Wehr war es der Täter. Und nachdem das sehr gut funktioniert hat, einfach die so direkt aus dem Geschehen, den anderen Blickwinkel, habe ich das auch in diesem Buch wieder gemacht. Allerdings dieses Mal ist es ein 8-jähriges Mädchen.
Bitteschön.
Mittwoch, 21. Mai. Ein Hundeknochen soll das sein? Geh Mama, das glaubt dir kein Mensch. Jetzt hält sie mich wieder für verrückt. Bin ich nicht. Ich bin anders. Das Ding da ist definitiv nicht von einem Hund. Dafür ist es zu groß. Wo ich den her hab, hat die Mama gefragt. Na, vom Spielplatz beim Wasserturm. Der ist gleich gegenüber von dem Haus, wo ich wohne. Warum ich in der Erde gebuddelt habe, verrate ich ihr nicht. Wenn ich ihr von dem Käferchen in meinem Zimmer erzähle, schickt Mama mich wieder zu so einem Psycho-Blabla. 2 Wochen lang habe ich den Käfer versteckt und am Fensterbrett krabbeln lassen. War der schön bunt. Aber gestern, da ist er auf dem Rücken gelegen und hat sich nicht mehr bewegt, weil er tot war. Darüber war ich sehr traurig. Also musste ich ihn begraben. Im Internet steht, dass man Tote ganz tief in die Erde geben muss. Heute in der Früh habe ich gesehen, wie sie am Rand vom Wasserpark einen Busch versetzt haben. Da bin ich dann nach der Schule gleich hin. Dort war die Erde locker. Am Anfang ging das Graben ganz leicht. Später habe ich mich ordentlich geplagt. Boah, aber das Loch muss 2 Meter tief sein, habe ich gelesen. Ein bisschen habe ich mich schon geschreckt, als ich den Knochen gesehen habe. Und jetzt? Mama hat den Knochen weggeworfen. Aber ich habe ihn vorher gezeichnet. Das kann ich nämlich urgut.
Naja, der Einstieg in Wienerberg.
So und ist es.
Was es mit dem Knochen auf sich hat, das verraten wir jetzt nicht.
Nein.
Da muss man hineinlesen. Wie ist dein aktueller Schreibstatus?
Schreibend.
Schreibend, ja.
Ja, also 2026 wird es leider keinen Band 5 in der Großmann-Reihe geben. Dafür gibt es 2027 gleich 2 Bücher.
Oha.
Ja, ich habe pausiert, weil es ein neues Projekt geben wird. Ich war nicht ganz zufällig auf Malta.
Aha, okay. Was kannst du verraten? Was willst du verraten?
Es wird im Frühjahr einen Malta-Krimi geben. Ob es eine neue Reihe wird, weiß ich nicht, aber ich hoffe. Aber es wird jedenfalls ein neues Personal. Und der Band 5 von Felix Großmann und Co. kommt dann im Oktober 2027.
Oh, fein. Wir Leserinnen und Leser freuen uns auf alle Fälle, auf was auch immer kommt von dir. Und Malta klingt sehr interessant als Schauplatz.
Ja.
Das heißt, du hast dich auch ein bisschen in die Polizeitätigkeit von Malta eingearbeitet.
Ja, ich habe dort an der Tür geklopft und habe gesagt, ich habe eine spezielle Frage, wie können wir Ihnen helfen? Alles very, very polite.
Ja.
Malta war mal britisch besetzt und diese Politeness, man kann es gar nicht übersetzen, die steckt noch in den Organen drin. Dann habe ich ihnen halt erzählt, dass ich Krimi-Autorin bin und dass mein nächster Krimi da spielt, eben auf Malta, und habe ihm ein bisschen gefragt, ob sie mir Einblick in die Polizeiarbeit geben. Da waren sie dann ganz erleichtert.
Das ist kein Notfall. Meine Handtasche wurde gestohlen. Nein.
Ja, war dann ziemlich erschrocken, wo und in welchem Rahmen der Mord stattfindet.
Sowas hat es auf Malta noch nie gegeben.
Nein. Man muss dazu sagen, dass Malta tatsächlich die niedrigste Rate an Gewaltverbrechen hat.
Dann wird Zeit, dass was passiert.
Ja.
in einem Buch.
Genau.
Möge es so bleiben.
Genau.
Ja, das klingt super spannend, Mina. Ich freue mich wirklich schon drauf. Und vielen Dank für deine Zeit und fürs Vorbeikommen.
Ich sage ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die tollen Fragen.
Viel Spaß morgen bei deiner Lesung.
Vielen Dank. Ciao.
Dankeschön. Nur zur Erinnerung, Mexiko-Platz ist der erste Teil der Krimiserie um Ermittler Felix Großmann und sein Team. Für alle, die so wie ich bei einer Serie grundsätzlich gerne von Anfang an dabei sind. Alle wichtigen Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich auf ein Wiederhören.